willkommen, meine Lieben, zu einem weiteren Podcast How to Baby. Ich bin's, euer Host Petra Russo, zum Podcast 145. Heute wieder nach Deutschland zu Herrn Dr. Thomas Wernicke. Manche von euch werden ihn sicher schon kennen und wissen, dass er Shuni-Shin-Experte ist, jahrzehntelange Erfahrung in der japanischen Tradition und ganzheitlichen Heilmethode hat. Er ist selbst Arzt und verbindet die europäische Medizin mit der japanischen Tradition. Worüber wir heute sprechen wollen, ist, was viele für euch wahrscheinlich sehr, sehr interessant finden und dementsprechend brauchen können. Es sind die Störfaktoren, die in der Babyzeit, in der Entwicklung auftreten können. Und Dr. Thomas Wernicke ist jemand, der das ganz genau weiß, der in seiner Praxis sehr viele Eltern immer wieder trifft, um ihnen diverse Erste-Hilfe-Tipps zu geben und die Störfaktoren, die in der Entwicklung auftreten können, identifiziert. Hallo und guten Morgen heute an diesem Montag, lieber Thomas. Danke, dass du bei uns bist.
Ja, schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Ich freue mich, wieder etwas weiter verbreiten zu dürfen.
Danke dir. Ich habe es schon gesagt, Thomas, du bist seit Jahrzehnten für ACEKI, das ist ein eingetragener Verein für die Weiterbildung für Eltern und mit einer unglaublichen Geschichte aus der japanischen Tradition heraus bewandt und gibst es weiter in ganz Europa, gibst viele Fortbildungen gemeinsam mit deiner Frau, die wir ja auch dann podcasten werden. Und ich habe auch das Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, kurz erwähnt. Wir wollen dich mal fragen, wie in deiner Praxis, wenn die Kinder und Babys und Eltern kommen, so Störfaktoren zu erkennen sind. Was gibt's da alles? Was haben die Mamis und Papas da am häufigsten im Gepäck?
Ja, wie du schon eben richtig erwähnt hattest, arbeiten wir, also sowohl die Karin, meine Frau, als auch ich, unter dem Aspekt, dass wir die Entwicklung aus einem ganzheitlichen, ressourcenorientierten Blickwinkel oder Ansatz sehen. Das heißt, dass wir die modernen Erkenntnisse aus der Entwicklungsphysiologie und aus der Bindungsforschung und die traditionellen Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem sino-japanischen Raum miteinander vereinen. Wie das aussieht, möchte ich mal an einem Beispiel zeigen. Und zwar am Beispiel der Bauchlage.
Ja.
Ja, die Bauchlage, das ist aus westlicher Sicht, ist die wichtig für die Aufrichtung, weil das Baby, sobald es auf den Bauch gelegt wird, anfängt, durch den Unterarmstütz den Kopf mal anzuheben und dadurch bestimmte Muskelgruppen im Rücken aktiviert. Aber es ist nicht nur die Aufrichtung, sondern durch das Liegen auf dem Bauch findet auch eine Heranreifung der tiefen Wahrnehmung statt. Und wenn die Bauchlage bei Babys nicht ausreichend durchgeführt wird, was heutzutage leider sehr oft aufgrund der Angst vor plötzlichem Kindstod nicht gemacht wird, dann ist Aufrichtungsentwicklung und Tiefenwahrnehmungsentwicklung unter Umständen gestört. Und das zeigt sich dann später, wenn die Kinder größer werden, zum Beispiel, wenn sie in die Schule kommen und jetzt mal über einen längeren Zeitraum einfach still sitzen müssen. Wenn der Rücken schwach ist, weil die Aufrichtung sich nicht richtig entwickeln konnte und die Tiefenwahrnehmung, nämlich das Gefühl, wie sitze ich, wo klemmt's gerade, was sagt mir mein Körper? Wenn das alles nicht funktioniert, fangen Kinder an zu zappeln. Mhm. Sie werden unruhig, um das lange Sitzen überhaupt aushalten zu können. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele dieser Kinder dann mit dem Stempel zum Beispiel ADHS versehen werden. Das heißt, hier haben wir dann eine klassische Fehldiagnose, weil das hat gar nichts mit ADHS tatsächlich zu tun, sondern es sieht nur wie eine Hyperaktivität im Rahmen der ADHS aus, aber es steckt was anderes. Man steckt was anderes dahinter. Also die Bauchlage ist eine aus unserer modernen Sicht gesehen eine sehr, sehr wichtige ist ein ganz wichtiger Entwicklungsimpuls. Und das müssen wir den Eltern sagen. Das heißt, hier die richtige Beratung der Eltern ganz wichtig.
Thomas, du sagst etwas sehr Schönes und gibst ein sehr gutes Beispiel, nämlich die körperliche Entwicklung, auf die wir manchmal in Europa mittlerweile vergessen und sehr vieles auf die Psyche konzentrieren, respektive, wie du sagst, ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und dergleichen. Die Japaner geben sich wesentlich mehr Zeit, sich und den Kindern, und sagen, das Qi, bekannt aus dem Qi im Chinesischen, das Qi, also der Energiehaushalt der Kinder und Eltern, fließen zusammen. Und deshalb achten sie auch mehr auf die körperlichen Entwicklungen und auf die Griffe. Und du bist schon Shin-Experte auf dieses gesamte Meridiansystem. Jetzt, welche Störfaktoren gibt's denn noch? Weil du bekommst ja schon die Babys, die dann Schlafstörungen haben, Verdauungsstörungen und so weiter. Wie gehst du damit um, aus japanischer Sicht?
Ja, also aus japanischer Sicht bedeutet das, wir müssen auch die Meridiane, also diese Energiebahnen, berücksichtigen, die allerdings bei Babys noch gar nicht richtig entwickelt sind. Diese Meridiane sind angelegt, wie alles beim Baby schon angelegt ist, wie motorische Fähigkeit, sensorische Fähigkeit, emotionale Fähigkeit, alles ist da. Auch die Meridiane sind da, aber sind noch bedürfen einer sehr guten Entwicklung. Und die kommt dann nach der Geburt. Das heißt, wir können die Entwicklung eines Babys auch nicht losgelöst von den Bezugspersonen sehen, sondern im Grunde eine Erfahrung, die eigentlich jede Mutter, jeder Vater macht: Geht es mir als Erwachsenen gut, geht es dem Baby gut? Und geht es dem Baby gut, geht es mir als Erwachsenen gut? Also diese Einheit, das muss berücksichtigt werden. Ich sehe aber auf der anderen Seite heutzutage leider sehr oft, dass junge Eltern, also jung jetzt nicht altersgemäß, sondern junge Eltern, die heutzutage ja meistens schon 30 plus sind inzwischen, dass sie nach einem langen, langen Kinderwunsch es endlich geschafft haben, dass sie ein Kind haben. Und sie geben, ja, sie überhäufen das Baby mit ihrer Energie. Sie geben dem Baby teilweise gar nicht die freie Entfaltungsmöglichkeit, weil sie alles super perfekt machen wollen. Beziehungsweise genauso sehe ich auch Eltern, die den Kontakt zu ihrem Baby gar nicht richtig aufgebaut haben. Das fehlt. Und das sind solche sensorische Schwankungen zwischen Baby und Eltern, die wir als Therapeut oder ich als Arzt eben aufnehme. Und wenn ich merke, dass diese Resonanz zwischen Eltern und Baby nicht wirklich gut funktioniert, da muss ich dann Hilfe geben. Und da kommt jetzt wieder das Wissen aus dem japanischen, traditionellen Bereich dazu, nämlich diese Vorstellung erstmal, dass ich immer davon ausgehe, Eltern wollen immer das Beste für ihr Kind. Auch wenn objektiv gesehen, was man das überhaupt sagen kann, es nicht so wirklich perfekt aussieht, wie Babys behandelt werden. Ein Baby wird auf den Tisch bei mir gelegt, auf die Liege gelegt, wird ausgezogen und die Mutter zieht das Baby aus, ohne zum Beispiel mit dem Baby wirklich in Kontakt zu kommen, ohne mit dem zu reden. Deswegen ist es für mich auch ganz wichtig, in diesem Moment auch dabei zu sein. Und das gibt mir ganz viel Einblick über, wie sieht es mit der Bindung aus? Bindung zwischen Baby und Mutter.
Gut, Thomas. Das bringt mich zum Gedanken, die Bindung zu sich selbst fehlt ja heute manchmal. Und weil du sagst, junge Menschen und langer Kinderwunsch und Stressfaktoren und Erwartungshaltung und Perfektionstendenzen, all das macht ja doch im Qi der Menschen eine Störung. Das sind die Störfaktoren der Eltern also, die du auch mit hineinnehmen musst. Du kannst nicht nur dieses Baby und Kleinkind dann untersuchen und ihm helfen, sondern du musst das gesamte elterliche Energiesystem hinterfragen. Aus japanischer Sicht natürlich umso mehr. Wie schaffst du es dann, diesen Wink und diese Hand den Eltern zu geben, dass die wissen, okay, es liegt an ihnen selbst, weil die müssen ja dann auch kompensieren. Die können ja nicht erwarten, dass das Baby dann oder das Kleinkind sehr schnell reagiert auf deine Behandlungen, wenn sie selbst weiter Störfaktoren in sich tragen.
Ja, das Zauberwort ist die Mitte. Das heißt, ich muss den Eltern erstmal sagen oder mal klar machen, dass sie wieder in ihre Mitte kommen müssen. Und ich muss ihnen klar machen, dass ihr Baby die Chance hat, seine Mitte zu finden. Und die Mitte, ja, das bedeutet natürlich sehr viel. Wir haben die Mitte einmal rein von der körperlichen Entwicklung im Alter von etwa 3 Monaten, finden die Babys dadurch ihre Mitte, dass sie jetzt gezielt die Hände zusammenbringen können, und zwar über der Körpermitte, die Füße über die Körpermitte zusammenbringen, und damit finden sie ihre Mitte körperlich, aber auch nicht körperlich, nämlich, dass sie jetzt langsam in die Entwicklungszeit hereinkommen, wo sie auch ihre innere Mitte finden, im Sinne von, sie lernen, sich zu beruhigen. Das ist etwas, was man Eltern zeigen muss, auch wie man das unterstützen kann, damit diese Hand- und Fuß-Fuß-Kontakt durchgeführt wird. Und natürlich auch den Eltern dazu verleiten, dass sie ihre Mitte wiederfinden. Dazu gehört zum Beispiel, dass das nicht vorhandene Selbstvertrauen, was viele, viele, gerade junge Mütter verloren haben, dass man denen das wieder zurückgibt, damit sie wieder ihrer Intuition vertrauen können, dass sie nicht mit Schuldgefühlen herumlaufen, sondern dass, und das ist meine Aufgabe, dass ich ihnen ihren Rücken wieder stärken kann im übertragenen Sinne.
Wie machst du das, Thomas? Wie wird dieser Rücken und dieses Selbstvertrauen wieder aufgebaut?
Ja, indem ich ihnen zum Beispiel die Informationen geben, die Eltern brauchen, damit sie ihre Sicherheit haben. Beispielsweise das Thema Schlafen. Mhm. Schlafen ist etwas, was bei Babys ein großes Thema ist. Zieht sich ja durch das ganze Leben. Also jedes Lebensalter hat sein Schlafproblemthema. Bei Babys ist es in der Regel dadurch bedingt, dass das vegetative Nervensystem, also diese beiden Bereiche Sympathikus, Parasympathikus, noch sehr unreif sind, und dadurch kann das Baby sich noch gar nicht regulieren. Wir reden ja auch gerade in den ersten 3 bis 4 Monaten von den sogenannten Regulationsstörungen des Babys oder Anpassungsstörungen des Babys. Wenn aber jetzt Eltern nicht wissen, was ist die Ursache, dann fangen sie an mit Mechanismen, diesen Schlaf zwingen, indem sie sich selber nämlich unter Stress setzen, im Sinne von, jetzt muss mein Baby schlafen können. Und dieser Stress, den Eltern erzeugen, der überträgt sich natürlich sofort auf das Baby. Ja. Das heißt, das ist suboptimal für ein Baby, ne, zum Schlafen zu kommen. Mhm. Das wären so zum Beispiel solche Hinweise, damit die Eltern Kenntnisse haben.
Und die Eltern dann nicht nächtelang im Auto herumfahren, um das Baby zum Schlafen zu bringen, oder irgendwelche synthetischen Räume bilden, um das Baby und sich selbst abzulenken. Ich glaube, es geht bei vielen von uns dann in erster Linie wieder in diese Ruhe und in diese Mitte zu kommen, die du angesprochen hast. Aber Babys sind die, wenn sie jetzt zur Welt kommen, sind die von vornherein in ihrer Mitte? Hast du schon Babys gesehen, wo es gar nichts gibt? Also wo alles sich langsam entwicklungsbezogen aufzubauen vermag?
Du meinst die sogenannten pflegeleichten Babys? Ja. Sowas gibt es tatsächlich. Sollten Eltern, die so ein pflegeleichtes Baby haben, nicht allen Eltern sagen, das zieht nur den Neid auf sie. Also natürlich ist ein Baby, hat es das Potenzial, auch mehr oder weniger ungestört sich entwickeln zu können. Aber eine wichtige Voraussetzung ist doch, dass das Baby das Glück hat, in eine, sagen wir, optimale Umgebung hineingeboren zu werden. Das heißt zum Beispiel, dass es sich willkommen fühlt. Aber nicht jedes Baby, das zur Welt kommt, hat das Gefühl, ich bin hier willkommen. Weil es ja zum Beispiel das Produkt einer unerwünschten Schwangerschaft ist, oder weil die äußere Situation, Krieg, Hungersnot oder sowas, es sehr schwer macht, so dass Eltern eh schon die großen Sorgen haben. Also wir in unserem Raum, wo wir aufwachsen, die, uns geht es ja gut und wir jammern ja auf einer hohen Ebene. Aber ja, ja, es geht also, dass Babys natürlich auch das Glück haben, aber nicht alle Babys haben dieses Glück. Mhm.
Jetzt gibt es neuen Diskussionen zufolge, war auch jetzt erst ein in der Zeit ein Artikel, auch die Diskussion, dass es nicht unbedingt immer diese glückliche Babyzeit und Kindheit braucht, um ein glücklicher Mensch werden zu können. Also dass es mitunter auch überschätzt werden kann. Es geht doch in erster Linie um die Chance als Mensch, in sich zu finden. Und dieses in sich finden können Eltern ja manchmal noch gar nicht wirklich antizipieren, oder? Also alles richtig machen kann man ohne dies nicht. Ist das auch entstressend für die Eltern?
Ja, es geht hier um das Thema Grenzen. Ja. Inwieweit erkenne ich meine eigenen Grenzen und inwieweit kann ich Grenzen der anderen respektieren? Ja. Ja, es gehört nicht zum Aufwachsen einer Persönlichkeit, dass eine Persönlichkeit sich entwickelt, die in sich fest im Sattel sitzt. Es gehört auch neben dem in Watte eingepackten das Auseinandersetzen mit der Umwelt. Also ein Baby muss sich auch mal unglücklich fühlen. Und es darf auch mal weinen. Es darf natürlich auch lachen. Und deswegen muss nicht zwangsläufig sofort jedes Weinen versucht werden zu unterbinden, sondern man muss ergründen, was ist vielleicht der Grund des Weinens. Viele Eltern glauben, Weinen beim Baby ist, weil es Schmerzen hat. Tatsächlich ist Weinen aufgrund von Schmerzen eher selten. Und vielleicht ist es auch interessant zu wissen, dass tatsächlich, wenn ein Baby Hunger hat, dass das beim Baby Schmerzen erzeugt. Hunger ist beim Baby mit einem schmerzvollen Erleben verbunden. Aber viel Weinen ist auch zum Beispiel, weil es sich langweilt. Zum Beispiel, weil es einfach die Nähe haben möchte. Oder sehr häufig, weil das Baby schlichtweg überreizt ist.
Ja.
Ja. Ja. Aber das müssen Eltern einfach wissen.
Genau. Was gibst du ihnen jetzt also als Alltagstipps und Tricks, wenn sie jetzt mit einem ganz kleinen und noch nicht so sicher, was passiert jetzt in unserem System, was bedeutet das, was will mir das Baby ausdrücken mit dem Weinen? Was gibst du da so an häufigsten Alltagstipps mit aus deiner Erfahrung, vor allem aus der japanischen Erfahrung?
Du meinst jetzt in Bezug auf Weinen?
Ja.
Also Weinen ist immer ein Signal, was das Baby sendet, egal was die Ursache ist. Und selbstverständlich sollen Eltern immer auf ein Signal reagieren. Das heißt, sie sollen zumindest dem Baby immer das Gefühl geben, ja, ich habe dich gehört.
Ja.
Ich reagiere drauf. Aber die Reaktion auf das Weinen kann sehr unterschiedlich sein. Wenn ich als Eltern weiß, mein Baby hat Schmerzen, dann lasse ich als Elternteil das, was ich in der Hand habe, fallen und kümmere mich sofort um das Baby, ganz klar. Wenn ich aber weiß, dieses Weinen, das ist, weil es sich zum Beispiel langweilt, dann muss ich nicht das Baby permanent wieder bespielen, sondern dann muss ich es auch mal dem Baby die Chance geben, diese Langeweile auszuhalten. Und wir können das tatsächlich auch an der Art des Weinens erkennen. Denn ein Weinen, das mit Schmerzen verbunden ist, äußert sich beim Baby dadurch, dass es die Augen permanent geschlossen hat. Denn es ist ja mit sich beschäftigt.
Ja.
Dem Baby interessiert überhaupt nicht, was passiert jetzt um mich herum. Wenn ein Weinen beim Baby besteht, weil es sich langweilt oder weil es auf den Arm genommen werden will oder weil es überstimuliert ist, dann sind das Faktoren, die von außen kommen. Das heißt, dann wird das Baby die Augen vielleicht auch geschlossen haben, aber immer wieder die Augen aufmachen oder gar permanent die Augen dabei aufhaben, weil es beobachtet seine Umwelt.
Okay.
Und das kann man den Eltern zeigen. Und dann können sie schon ganz anders auf Weinen reagieren.
Das heißt, Thomas, du bist ein guter Dolmetscher. Aus der Sicht der Babys zeigst du den Eltern, welchen Weg sie zu ihnen finden und wie sie die Signale, Laute und Blicke erkennen können und interpretieren dürfen. Thomas, im Krankheitsfalle dann, bist du als Shunishin-Experte, also bei der nadelfreien Akupunktur, natürlich auch der Mann der ersten Stunde. Ich werde das in den Shownotes dann auch noch anführen und ich freue mich sehr, wenn wir auch zu diesen wirklichen Behandlungsmethoden aus der japanischen Tradition noch einmal Themen finden und uns wieder treffen und uns in diesem Podcast How to Baby wieder unterhalten dürfen. Darf ich für heute Danke sagen? Das waren wichtige erste Tipps und Übersetzungsmöglichkeiten für die Eltern. Danke, Thomas, dass du bei uns warst.
Ich bedanke mich bei dir. Danke.
Danke. Ja, und ich habe es euch gesagt, meine Lieben, Dr. Thomas Wernicke und seine Frau Karin Kalbantner-Wernicke sind deutsch und international weit dementsprechend bekannt und geben viele Fortbildungen, sind sehr, sehr, wie ihr gehört habt, gerne für euch da, um diese Elternbildung auch zu forcieren. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder im nächsten Podcast dabei seid, weil dann wird euch Karin Kalbantner-Wernicke erzählen, was für ein Babyhandling wirklich wichtig ist und welche Griffe etc. euch Mamis und Papas dann doch erleichtert werden können. Danke fürs Zuhören. Ich sage, habt eine schöne Zeit und freue mich aufs wieder dabei sein bei How to Baby. Unter How to Baby Podcast auf Instagram seht ihr alle Informationen oder unter howtobaby.info. Auf unserer Landingpage könnt ihr diesen Podcast, aber auch das Video dazu ansehen und sonst überall, wo es Podcasts gibt. Danke, meine Lieben. Ciao, ciao, baba.